Ich kann direkt dazu auch was sagen, dass ich während einer psychedelischen Sitzung, vielleicht kommen wir auch noch auf Psychedelika
auf
zu sprechen.
Auf jeden Fall, Basta, kannst du Gift drauf nehmen.
Ja, es ist ja auch etwas sehr Ergreifendes. Ich hatte eine dieser Psilocybin-Sessions, wo das hat ja so ein, das geht hoch, ne, dann erreicht es ein Plateau und du bist wirklich völlig, völlig weg in einer anderen Welt, in einer Traumwelt. Und es ging schon wieder so runter. Ich glaube, ich hatte mir schon etwas zu trinken geholt und dann ist man schon sehr erschöpft so, weil es wirklich Arbeit ist letztlich auch.
Ja.
Und ich lag da nichts mehr wirklich so Großartiges erwartend, so in diesem Nachklang, der oft sehr angenehm ist eigentlich. Und plötzlich hatte ich so eine Szene mit meinem Vater, die also, ich weiß nicht mehr genau, wie sie ging, aber sie hatte etwas von dieser konfrontativen, eine dieser konfrontativen Szenen, wo er mich kritisiert. Und unter dem Einfluss von Psychedelika kannst du ja oft so Szenen deines Lebens, die du nochmal erlebst, kannst du nochmal aus einer anderen Perspektive sehen, wie von außen. Du siehst oft deine Perspektive, aber auch die Perspektive, in diesem Fall des Vaters, oder man sieht sie so ein bisschen aus einer Vogelperspektive, die Situation, was gerade so bei Traumata extrem hilfreich sein kann. Also ein klassisches Beispiel ist, dass einem an irgendjemand sich vernachlässigt fühlt von den Eltern zum Beispiel. Sagen wir mal von der Mutter, die nie da war oder die immer geschimpft hat oder streng war und einen nicht beachtet hat und so weiter. Und plötzlich unter dem Einfluss von Psychedelika siehst du, dass die Mutter selber von ihrem Partner vernachlässigt wurde oder vielleicht sogar geschlagen wurde oder eine extrem schwierige Zeit durchlief. Und du siehst, wow, es ging nicht nur um mich. Natürlich habe ich alles als Kind aufgefasst, als es geht um mich. Weißt du, es war alles sozusagen, wenn er streng war oder sie mich vernachlässigt hat, dann war es, weil ich nicht gut war oder nicht gut genug war. Aber sie selber stand unter Druck und hat gelitten.
Und
plötzlich siehst du das, und das ist so relativierend, dass es auch dein Trauma relativiert.
Stark.
Und so hatte ich das mit meinem Vater auch, so eine Szene.
Okay, verstanden.
Wo ich dann plötzlich so, also das sah, er war halt so. Das hat nicht unbedingt was über dich ausgesagt. In deiner kindlichen Vorstellung hat es nur etwas über dich ausgesagt und du hattest das Gefühl, du bist nicht genug. Und da plötzlich sah ich, wow, er war halt so. Und dieses Erlebnis, und das hat nicht unbedingt das über dich ausgesagt, dieses Erlebnis ging einher mit dem Gefühl von enormer Entspannung oder enormer Katharsis irgendwie.
Ja.
So im Englischen Relief, also ich weiß gar nicht, wie man im Deutschen sagt.
Befreiung würde ich es auch
Befreiung.
Nennen, oder? Mentale Befreiung, seelische Befreiung,
Genau.
Ja, absolut. Ja. Und du sagst es, Traumata-Bekämpfung, es hat ja einen Grund, warum verschiedene psychedelische Substanzen auch jetzt mittlerweile kurz vor der Zulassung, vor allem in den USA, sind. Und ich wollte das Thema erst später im Gespräch bringen, Bas, aber wenn wir jetzt schon dabei sind, dann machen wir mal eine harte Rechtskurve zum Thema LSD, Psychedelika im weiteren Sinne, weil du ja da ein hochgradig spannendes Kapitel auch in deinem Buch geschrieben hast. Und ich frage nicht nur aus ganz persönlicher Neugier, denn ich kann heute sagen, ich bin ein richtiger Schisser, was das Thema Drogen im Allgemeinen betrifft. Ich habe noch nie gekifft, noch nie Kokain oder irgendwas genommen. Ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich Alkohol sehr massiv missbraucht habe. Hatte auch mal 9 Monate den Führerschein weg, einer meiner absoluten Tiefpunkte im Leben. Aber hier habe ich eine hohe Neugier, aber keine Erfahrung. Von daher habe ich jetzt mal ein paar Fragen und es wird bestimmt auch sehr viele ZuhörerInnen interessieren. Denn die wissenschaftlichen Fakten für verschiedene psychologische Herausforderungen sind einfach, die liegen jetzt auf dem Tisch, genau wie du es schon angedeutet hast. Und um jetzt mal ein paar Fakten rauszunehmen, im Buch beschreibst du sehr konkret ein paar Sitzungen, die du mit LSD erlebt hast, 3 Sitzungen à 250 Milligramm und hast es als lebensverändernd.
Moment, also die ersten Sitzungen, die du meinst, sind MDMA, Ecstasy, 125 Milligramm. Man muss hier bei Ecstasy auch relativ genau sein, bei MDMA, weil schon eine Überdosierung sehr gefährlich werden kann. Im Gegensatz zu LSD und Psilocybin.
Ja, okay.
Also die ersten waren MDMA. LSD habe ich viel weniger. Die meisten meiner Sessions waren Psilocybin.
Okay. Okay, verstanden. Und das sind die Pilze, kann man sagen.
Ja.
So, und ich habe ein paar Fragen dazu. Das erste ist, was ist für dich die Zielsetzung gewesen? Leute, die überhaupt nicht im Thema sind, würden sagen, Drogen ist etwas für Labile, für sozial abgestiegen etc., wie ich dich ja jetzt nicht einschätze. Von daher, was war deine Zielsetzung? Frage 1. Frage 2, wie fühlen sich solche Sessions an? Du hast gerade schon mal ein bisschen erzählt, aber zieh uns mal mit in so einen Trip, was man da erleben kann. Und eine dritte Frage, wenn du sie beantworten möchtest, wie kommt man in Deutschland eigentlich an diese Stoffe, die ja Stand jetzt rechtlich verboten sind?
Ja, ja, ist interessant, alles, was du sagst, auch mit deinem eigenen Erlebnis mit Alkohol, weil ich glaube, ich war auch öfter so am Rand vom Alkoholmissbrauch, muss ich sagen. Ich komme so aus einer Weinfamilie, also meine Großeltern waren im Grunde so die Urgroßeltern. Mein Vater hat immer versucht, das zurückzuverfolgen. Wir kommen aus der Pfalz. Ich bin in Landau in der Pfalz geboren. Das waren alles Weinbauern. Und bei mir, auch über meinen Vater wieder, war Wein wirklich sehr, sehr positiv konnotiert.
Ja.
Absolut positiv konnotiert. Und leider, muss man sagen, ist dies in Deutschland, in anderen Ländern auch, aber vor allem auch in Deutschland, nicht zuletzt in Deutschland, sehr viel der Fall. Also in Bayern eher dann mit Bier, in der Pfalz und Baden-Württemberg dann eher mit Wein. Und das ist im Laufe der Jahre bin ich da immer skeptischer geworden und selbstkritischer auch geworden, was für mich auch viel Kraft gekostet hat, weil ich musste im Grunde diese ganze positive Konnotierung aus meinem Familienhaus. Und auch da, ich will nicht meinem Vater oder der Kultur die Schuld geben. Irgendwann muss man selber Verantwortung übernehmen.
Wichtig. Ja.
Und da hat sich bei mir viel auch gewandelt. Was so weit geht, dass im Ernährungskompass bin ich noch ziemlich Kavalier, wie es unserer Kultur entspricht, dem Wein insbesondere, aber auch Alkohol generell gegenüber. In den letzten Jahren sind auch die Daten immer kritischer geworden. Also es gibt, wir haben eben im Vorfeld ein bisschen auch über den Podcaster und Stanford-Professor Andrew Huberman gesprochen, den wir beide, glaube ich, sehr bewundern.
Absolut.
Der hat einen tollen Podcast auch über Alkohol gemacht und auch das hat mir nochmal ins Bewusstsein gerückt.
Was auch hier zeigt, dass Mikrodosierungen, es ist ja immer so die falsche Denke noch, dass nur wirklich regelmäßiger hoher Konsum Schäden hat, aber wie er sehr eindrucksvoll zusammengefasst hat, dass schon wenige Gläser pro Woche nachweisbare Gehirnschäden verursachen. Und das ist tatsächlich was, da gebe ich dir zu 100% recht, was in unserer Kultur, in unserer Denke noch gar nicht angekommen ist.
Absolut nicht. Ich war gestern mit meinem Sohn, wir haben schon Osterferien, in einem Restaurant, wir haben einen langen Spaziergang gemacht und der hatte Hunger und der wusste, da gibt's Pommes, Papa, können wir da hin? Und er war dann ganz erstaunt, dass ich ja sagte und dann sind wir in das Restaurant und fast alle haben da mittags um 1.30 Uhr Alkohol getrunken. Bier, Wein wurde serviert. Es ist vollkommen normal und ich habe in meinem neuen Buch auch eine Tabelle, wo britische Forscher im Medizinerfachjournal einmal so ein bisschen versucht haben zu eruieren, welche Droge ist eigentlich am schädlichsten für einen selber und für die Mitmenschen und Gesellschaft.
Ja.
Und Alkohol ist die schädlichste Droge mit großem Abstand für einen selber, insbesondere aber auch für die Mitmenschen in Form von Gewalt, Verkehrsunfällen etc. Und auf dem letzten Platz in diesem Ranking landeten nebenbei gesagt die Pilze,
ja,
die bei uns als Droge gelten und wo ich jetzt auch merke,
für alle Zuhörer, letzter Platz heißt die am wenigsten gefährlichste. Also
richtig,
wenn Alkohol
genau
auf Top dieser Liste steht, am gefährlichsten, dann sind Pilze, haben das Schlusslicht damit die positivsten, wenn man in der Logik ist.
Vom Schaden her am geringsten Schaden.
Ganz genau.
Pilze, ja. LSD, sogar MDMA ist etwas schädlicher schon, etwas gefährlicher schon, aber auch auf den hinteren Rängen. Also und Alkohol, Crack, Kokain, Heroin, ganz weit oben vorne natürlich. Und bei den anderen, bei den Heroin und so weiter ist es klar, bei Alkohol drücken wir so ein bisschen aus kulturellen Gründen ein Auge zu. Und ich finde es erschreckend.
Ich darf da noch ergänzen, Bas, Alkohol. Du weißt, ich beschäftige mich viel mit Schlaf, mit schnell abschalten etc. Ja, okay. Und Alkohol hat hier auch eine ganz wesentliche Rolle, weil viele Menschen, ein Vorteil von Alkohol ist, dass es die sogenannte Einschlaflatenz verkürzt. Also die Zeit, die wir brauchen, um einzuschlafen, weil es sedativ wirkt. Ja, so, und deshalb nutzen viele Menschen das. Ich würde sagen, es ist die meistgebrauchte Einschlafhilfe, die wir in unserer Kultur haben. Der Preis, den wir dafür aber zahlen, ist immens, denn obwohl wir schneller einschlafen, zerstört Alkohol unsere komplette Schlafarchitektur. Der REM-Schlaf wird zerstört, der Tiefschlaf wird zerstört, wir haben häufigere Unterbrechungen, müssen häufiger auf Toilette. All diese Dinge werden durch Alkohol ausgelöst. Matt Walker, auch den wirst du kennen, auch eine Koryphäe in dem Bereich, hat da auch sehr eindrucksvolle Zahlen in seinem Buch Why We Sleep geliefert, was Alkohol mit dem Schlaf macht. Und wenn der Schlaf, die Regeneration nicht funktioniert, dann multiplizieren sich alle Probleme, die wir sowieso schon im Leben eventuell haben.
Ja, nee, ich gebe dir vollkommen recht. Also ich habe das Gefühl, bei mir hat der Schlaf nie so wirklich unter dem Alkohol großartig gelitten. Ich meine, ich habe es ja auch gemessen. Ich habe ja wie du auch so einen Aura-Ring, der das trackt und so weiter. Und sofern ich es nachvollziehen konnte, war es bei mir nicht so schlimm. Aber ich kenne sehr, sehr viele Leute, die brauchen nur ein Glas zu trinken und schon leidet ihr Schlaf.
Eine Ergänzung dazu, Bas, weil du sagst, der Ring, wir wollen hier keine Produktwerbung machen, aber es gibt Tracker, die das sehr gut messen, der geht bei dem Thema nicht tief genug.
Ah, okay.
Denn wir müssten unsere Gehirnwellen wirklich anzapfen und da sieht man bei jedem Menschen unter geringsten Mengen Alkoholeinfluss,
also
dass der Schlaf ein anderer ist, wenn wir Alkohol und selbst geringste Mengen in unserem Blut haben. Alkohol ist ein Nervengift, brauchen wir uns nichts vormachen.
Ja.
Und wir wollen hier auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Man muss nicht asketisch leben, aber es geht immer um Frequenz und um Timing. Und deshalb, du hast vorhin die Herrschaften, die mittags schon getrunken haben, angesprochen. Du wirst jetzt vielleicht lachen, das ist so ein garantierter Lacher, den ich in meinen Keynotes habe. Ich empfehle Menschen tatsächlich, lieber mittags Alkohol zu trinken als abends.
Ja.
Wenn es on top zum Abend kommt, dann haben wir ein Problem. Aber wenn es stattdessen ist, dann ist es tatsächlich gut, denn der Körper hat noch Zeit, ihn abzubauen, bevor er dann tatsächlich schläft.
Du, pass auf, ich finde auch, ich meine, es geht hier nicht darum, den Menschen den Genuss oder sowas zu nehmen.
Genau.
Darum geht es nicht. Ich mache auch keine Vorschriften. Jeder kann so viel trinken, wie er gerne mag, aber man sollte sich nichts in die Tasche lügen. Man sollte ganz klar auf die Daten gucken und sagen, hey, macht, was ihr wollt. Aber eben, wie sich jetzt zeigt, können eventuell schon 2-3 Drinks die Woche schädlich sein für dein Gehirn. Ja. Was das Herz-Kreislauf-System betrifft, da sind die Daten schon immer noch, dass es eventuell in dieser Dosis sogar günstig sein könnte. Mhm. Da ist man so ein bisschen in der Fachwelt, ist das so ein bisschen umstritten. Aber gut, es geht mir wirklich darum, auch dann auf diese unterschiedliche Wahrnehmung hinzuweisen, wenn wir über das Wort Droge reden, dass wir nicht so schnell den Zusammenhang mit Alkohol sehen. Das ist für uns, wenn es eine Droge ist, dann eine gute Droge, oder wir das ist zumindest gesellschaftlich vollkommen anerkannt, und es gibt Feste. Es gibt manche Feste, die sind ohne Alkohol nicht vorstellbar. Man sagt ja auch gerne, Alkohol ist die einzige Droge, für die du dich rechtfertigen musst,
wenn
du sie nicht nimmst. Wenn du sagst,
nee, danke. Ich habe nie entschieden, auf null zu gehen, aber ich trinke pro Jahr vielleicht 1-2 Gläschen, wenn sich's irgendwie ergibt. Ja, es gibt auch Jahre, wo ich gar nichts trinke, und ich erlebe genau das, was du sagst. Es ist häufiger erklärungsbedürftig, als dass es normal wäre.
Und dann noch ein Punkt, wir wollen ja irgendwann auf die Psychedelika auch wiederkommen.
Unbedingt. Ich meine,
Alkohol hat ja nun keinerlei heilsame Wirkung. Ich meine, es gibt keinerlei Wirkung irgendwie, wie man sie jetzt bei Ecstasy, MDMA, LSD, Psilocybin oder eventuell sogar auch Ayahuasca sieht. Mhm. Also alles Sachen, wo viele, gerade so in Deutschland, in anderen Ländern viel, viel weniger, aber gerade wo ich selber jetzt auch merke, wo man in Deutschland sagt, oh, was, wie kannst du so unverantwortlich sein, überhaupt MDMA oder Psilocybin ins Spiel zu bringen?
Ja.
Einfach darüber zu diskutieren in deinem Buch ist schon unverantwortlich. Mhm. Und da merke ich, was für Vorurteile es gibt. Und da finde ich, bin ich so dankbar für schlichtweg für die Forschung.
Ja.
Für die Forschung, die oft...
Die Objektivierung dadurch.
Ja, ja, also dass man Forscher sind in gewisser Weise echt radikale Denker, wenn man so will, die oft, natürlich, die haben manchmal auch ihre Vorurteile. Man sagt ja, um ein neues Paradigma durchzusetzen, muss eine Generation sterben, weil Leute ändern, selbst Forscher ändern nicht ihre Meinung, sondern sterben. Und aber ich bin so dankbar für die Forschung, die und für einzelne Forscher, die die Kraft haben, diese Vorurteile zu durchbrechen, die uns wirklich neue Perspektiven aufzeigen, die also nicht bei Vorurteilen hängen bleiben, sondern wirklich sagen, komm, ich möchte einfach mal auf die Daten gucken. Und ein Beispiel hier bei dem Psychedelika ist ein Pionier dieser Forschung, Roland Griffiths von der Johns Hopkins University im amerikanischen Baltimore. Sehr angesehenes Institut, sehr angesehener Psychopharmakologe, der selber Vorurteile hatte, den Psychedelika gegenüber, der dann Experimente gemacht hat mit ganz normalen Testpersonen, ohne psychischen Probleme, wo er dann selber erstaunt war. Die kamen 2 Monate nach dieser Psilocybin-Session, also nach Magic Mushrooms im Grunde, aber das war reines Psilocybin in Kapselform in diesem Fall, die ihm sagten, hey, das war das spirituellste und bedeutsamste Erlebnis meines gesamten Lebens. Mhm. Und wo er nach und nach durch diese Erfahrungen, die er machte mit den Testpersonen, mit den Daten, seine Meinung geändert hat. Und damit,
er ist nicht allein, es gibt so viele Koryphäen. Ja. David Spiegel von Stanford ist ein weiterer, der sich viel mit Selbsthypnose auch beschäftigt. Er sagt, dass das einfach so wie so ein Accelerator auf jede Psychotherapie bringen kann. Von daher, da ist, glaube ich, ein guter Weg eingeschlagen. Und spannend wird sein, wann wir in Deutschland auch rechtlich da uns öffnen, um diese Dinge auch zuzulassen. Auch
rechtlich öffnet man sich ja zum Beispiel in den USA schon viel mehr.
Ja.
Da gibt es Dekriminalisierung in einzelnen Städten und US-Bundesländern von Psilocybin zum Beispiel und MDMA. Und es ist schon, es ist eine, diese Wandlung von Vorurteil, Droge, Droge, Droge zu wow, diese Substanzen haben das nicht verdient, darin steckt eine enorme heilsame Kraft, wir tun ihnen Unrecht mit diesem Vorurteil, ist eine Wandlung, die viele erleben. Wir haben eben Andrew Huberman genannt, der selber hatte lauter Vorurteile.
Ja.
Ich meine, wir sprechen hier über einen Stanford-Professor, der wirklich sehr aufgeschlossen ist. Mhm. Vorurteile hatte aufgrund einzelner Erfahrungen, glaube ich, mit LSD, die nicht so gut waren.
Genau.
Dann selber angefangen hat mit MDMA später nochmal. Und jetzt also wirklich vollkommen anders auf diese Dinge blickt, also sehr, sehr viel positiver. Mhm. Und so geht's vielen, so geht's vielen. Und ich denke, wir werden nach und nach auch in Deutschland zu einem viel positiveren Bild dieser Substanzen kommen.
Wenn wir jetzt mal auf deine persönlichen Erfahrungen damit kommen, du hast einige Erfahrungen schon gemacht, beschreib uns doch mal die intensivste, beziehungsweise vielleicht sind es die gleichen, die für dich mental, psychologisch, seelentechnisch heilsamste. Nimm uns doch mal mit, was in so einer Session an Benefits, an Dingen passieren können.
Ja, ich beschreibe vielleicht am besten mal meine allererste MDMA-Session, die ich zusammen gemacht habe mit einer tollen Therapeutin underground in Berlin. MDMA ist illegal in Deutschland. Ja. Man kann das leider nur underground machen. Das heißt, ich habe sie gefunden über einen Freund letztlich, der merkte, über meine Buchrecherche bin ich interessiert und sagte, was, ich kenne eine, bei der ich das gemacht habe. Bist du ihren Kontakt? Und so bin ich mit ihr in Kontakt gekommen. Und das war eine super erfahrene Therapeutin, die selber das viel gemacht hat und das auch sehr sorgfältig vorbereitet hat. Ich bin zu ihr gegangen, ich sagte, ich will im Grunde so mit der Haltung, wo ist das Psilocybin? Und sie sagte, nee, Basse, wenn du das mit mir machen willst, dann treffen wir uns erstmal so, ich will ein bisschen was über deinen Hintergrund erfahren, deine Familie, deine Situation. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, da wird man auch vorbereitet dann, wie so eine Session geht und was man, so ein bisschen die Do's und Don'ts, also ganz wichtig ist zum Beispiel, dass man lernt loszulassen, dass wenn irgendwelche Ängste zum Beispiel hochkommen, das Schlimmste, was du tun kannst, ist sozusagen den Versuch zu unternehmen, davor wegzurennen und das wegzudrücken. Das kannst du nicht mehr unter dem Einfluss einer solchen Substanz. Und wenn du das tust, dann bist du sehr schnell bei einem Bad Trip.
Okay.
Und das Loslassen ist wirklich das entscheidende Kriterium, um die Gefahr eines Bad Trips, die es immer gibt, zu minimieren. Und das lernst du also in diesen Session. Man lernt natürlich auch die Therapeutin ein bisschen kennen und sie dich. Ja, und dann saß ich davor und sie gab mir eben ein Glas mit 125 Milligramm MDMA, reinem MDMA, also du kriegst auch nicht irgendwas komisch Vermischtes oder sowas, sondern du kriegst die reine, genau, du weißt, was du bekommst und du gerätst dann, also erst einmal kriegst du bei mir zumindest eine enorm körperliche Veränderung. Also wir saßen uns im Schneidersitz gegenüber, sie läutet eine Klangschale, es ist alles ein sehr ruhiges, meditatives Ambiente. Du sitzt im Grunde die ganze Zeit nur und manchmal spielt sie Musik. Und erst einmal ist es eine sehr, sehr körperliche Erfahrung, wo ich wirklich fühlte, dass so eine Art von elektrischer Strom von meinen Zehenspitzen hochging durch den gesamten Körper von einer Intensität, wie du sie noch nie gespürt hast.
Ein Bodyscan nur in echt, oder?
Ja, genau. Ein schneller Bodyscan. Sehr super angenehm, aber so intensiv, dass du, ich habe wirklich gesagt, wow, das ist schon unheimlich geradezu. Und sie sagte dann, nach so einer sehr langen Pause und sehr ruhig, kein Grund zur Panik, was denkt dran, dass die Substanz es gut mit dir meint. Und dann war es so, als würde sich mein Körper auflösen geradezu, was auch ein phänomenales Gefühl ist, wenn dein Körper, im Grunde, du spürst deinen Körper nicht mehr und der wird so eine Art von Wolke. Und was die Folge davon ist, also zumindest bei mir, ist dadurch, dass du den Körper nicht mehr spürst, verschwindet auch die Grenze zwischen Innen- und Außenwelt. Und da gab es wirklich bei mir einen Moment, wo ich mit dem Kosmos verschmolzen bin. Wirklich ein zeitloser, im Grunde gedankenloser, körperloser Moment, wo ich purer Geist war, wirklich verschmolzen mit dem Kosmos. Man sagt das manchmal so in mystischen Kontexten oder so, ich bin jetzt verschmolzen mit dem Kosmos. Letztlich bist du ja auch Teil des Kosmos und da habe ich das zum ersten Mal wirklich gespürt. Und das war wirklich ein sagenhaft mystisches Erlebnis. So. Und dann bin ich allmählich so in so eine Traumwelt hineingekommen. Es ist wirklich wie ein Traum, sehr lebhafter Traum, den man aber sehr bewusst miterlebt.
Das heißt, also, du bist nicht müde, sondern sehr klar und trotzdem fühlst du dich träumerisch.
Richtig. Und du könntest, das ist so ein bisschen bei MDMA auch das Typische, es kommt im Grunde nie zu einem Bad Trip, deshalb hat sie auch mit MDMA angefangen. Du könntest auch, wenn du deine Augen öffnest, wärst du im Grunde da.
Okay.
Also du könntest sehr schnell da rauskommen auch. Das ist sehr viel schwieriger unter dem Einfluss von LSD oder Psilocybin oder Ayahuasca. Da bist du wirklich weggetreten. Bei MDMA ist es kontrollierter irgendwie und zuverlässiger angenehm. Zuverlässiger ein Gefühl von Liebe, Mitgefühl, ein Gefühl von innerer Stärke, von Selbstbewusstsein und du gerätst dann in so eine Traumwelt und da tauchen Szenen deines Lebens auf. Und was das Faszinierende ist, was auch keiner so genau versteht, was eine gewisse Ähnlichkeit auch mit dem Traum hat, ist, dass du mehr oder weniger gezielt zu Erfahrungen gehst, die von besonderer Bedeutung sind, die auch Traumata sein können, wo dann auch ein therapeutisches Potenzial liegt. Und bei mir war das so, also wie es der Zufall wollte, so 2-3 Tage vor dieser MDMA-Session war meine Frau abends nach Hause gekommen und war mir spontan um den Hals gefallen und hatte mich geküsst und gesagt, ich habe den tollsten Mann der Welt. Und
okay.
Was schön ist.
Ja, klar.
Was ich auch in dem Moment schön fand, aber trotzdem ist es bei mir dann so, dass dann sofort so eine Art von innerer Kritiker, innere Stimme anfängt, die Szene zu relativieren und zu sagen, gut, tollste Ehemann der Welt ist jetzt ein bisschen übertrieben. Ja,
sagt sie, um dir einen Gefallen zu tun, um dich aufzumuntern,
ja,
oder was der innere Kritiker auch so drauf hat an Argumenten.
Um es sofort wieder mies zu machen, im Grunde. Und das habe ich im Alltag wohl oft. Und das merkte ich jetzt in dieser MDMA-Sitzung. Und was das Faszinierendste war, was wirklich augenöffnend war und mich nachhaltig auch beschäftigt und verändert hat, wirklich im Kern verändert hat, war, dass ich diese Szene jetzt nochmal erlebte, ohne den inneren Kritiker. Als puren Liebesbeweis.
Okay, wow.
Einfach so, wie er war, wenn man so will. Und das war so sagenhaft schön. Und ich merkte dann auch, kamen später so andere Szenen, auch mit meinen Kindern, die ich jetzt nicht mehr so konkret erinnere, wo ich aber merkte insgesamt, ich gehe mit so einem Negativfilter durch die Welt. Und ich sehe mich selbst und die Welt negativ gefärbt, grau gefärbt. Durch diesen Filter, durch die Brille, durch so eine verzerrte Brille. Und ich merkte jetzt, du könntest dein gesamtes Leben auch ganz anders sehen. Die Fakten blieben dieselben.
Ja.
Vielleicht auch Erlebnisse mit deinem Vater, wenn man so will, oder mit deinen Eltern oder andere Erlebnisse. Könntest du jetzt anders sehen, einfach nur, indem du die Fakten anders gewichtest und indem du diese Verzerrung, diese optische Verzerrung rausnimmst. Und das war so ein befreiender Moment, so ein heilsamer Moment, weil das ist nicht so, dass du jetzt intellektuell da durch einen Psychotherapeuten rangeführt wirst, sondern was, erzähl doch nochmal diese Geschichte und könnte man das nicht anders sehen, sondern du siehst wirklich bis in die Knochen hinein, wenn man so will, mit Haut und Haar, siehst du dein eigenes Leben anders. Und,
okay.
Und das bleibt, auch wenn der Effekt von MDMA verschwunden ist, bleibt diese Erfahrung, dass du Dinge auch vollkommen anders sehen kannst.